Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell, wie immer mit Veronika Born-Mehner. Hallo, linke Publizistin, und Leo Lugner, FPÖ-Politiker und Sprecher. Hallo. Und wir fangen mit 100 Tagen Regierung an. Wir haben ja auch auf OE24TV das Interview mit Christian Stocker darüber gehabt. Und da haben der Niki Fellner und ich ihn ja auch gefragt, ob er da irgendeine Selbstkritik oder wie er diese 100 Tage sieht. Und er war eigentlich im Inhalt recht zufrieden. Veronika, du schmunzelst jetzt schon. Bist du weniger zufrieden als Christian Stocker?
Das wäre jetzt gar nicht der Grund für mein Lächeln gewesen, sondern eher, weil das halt jede Regierung immer macht. Also jede Regierung, die man fragt, wie läuft's, wie ist die Arbeit, wird sagen, alles ist ganz hervorragend und die Stimmung ist fulminant und alles läuft bestens. Finde ich jetzt gar nicht immer sinnvoll. Also ich glaube, dass das durchaus mal erfrischend wäre, auch PolitikerInnen zu hören, die ansprechen, was Sache ist und halt nicht so dieses Aufgesetzte irgendwie vor sich hertragen. Aber ja, dauert vielleicht noch. Schauen wir mal. Ich sehe es eher durchwachsen bis jetzt, um ehrlich zu sein. Also ich hatte am Anfang schon das Gefühl, dass sie sehr engagiert waren und sehr bemüht waren und dass sie auch recht schnell ins Tun gekommen sind. Also ich glaube, die ersten Beschlüsse sind ja schon nach 7 bis 14 Tagen passiert. Das heißt, man kann der Regierung jedenfalls nicht vorwerfen, dass sie untätig wäre. Was ich allerdings durchwachsen sehe, ist natürlich das Sparpaket in der jetzigen Form, wie es jetzt gerade dasteht. Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, dass da vielleicht noch einmal nachjustiert wird. Aber die Kritik daran, dass es sozial nicht besonders treffsicher ist und dass es halt insbesondere Frauen, ältere und ärmere Bevölkerungsteile am härtesten trifft und dass wiederum bei Vermögenden, Energiekonzernen, Banken und so weiter nicht gespart wird, die Kritik wird bleiben. Damit müssen sie leben. Da sollten es dringend was ändern. Und ja, es gibt natürlich auch einzelne Regierungsmitglieder, die ein paar Fettnäpfchen nicht ausgelassen, sondern sogar noch neu erfunden haben. Das ist natürlich auch passiert.
Dazu kommen wir noch. Jetzt könnte es sein, dass die FPÖ das andere Extrem zu Christian Stocker ist, weil der Christian Stocker ist der Meinung, keine Fehler passiert. Ich glaube, die FPÖ ist der Meinung, es sind nur Fehler passiert. Aber wie siehst du das?
Na, man kann einen Bankräuber fragen, ob er die Bank überfallen hat. Er wird sagen, nein, hat er nicht. Man kann einen Sozialschmarotzer fragen, ob er irgendwo das Sozialsystem ausbeutet. Wird er sagen, würde er nie tun. Und das ist die gleiche Argumentationsweise, die halt der Christian Stocker hat, der sich super findet und ganz toll. In Wahrheit ist das die übelste Regierung, die dieses Land je gehabt hat. Man hat gar nicht glauben können, dass nach der grünen Regierungsbeteiligung das noch einmal irgendwie unterbietbar ist.
Aber es ist, den Grünen,
aber es ist, nein, das tue ich natürlich nicht. Aber es ist, sie unterbieten es wieder. Es ist unfassbar. Es ist ein politischer Niveau-Limbo nach unten, was diese Bundesregierung veranstaltet. Es ist, nur mal die Deutschen sind noch schlimmer, das, was du eh richtig angesprochen hast, aber das, was da irgendwo dargeboten wird, und ich gebe der Veronika selten recht, aber die Sparpakete bei der Bevölkerung, bei den Leistungsträgern, bei den Pensionisten, die ihr Leben lang geschuftet und gearbeitet haben, die dieses Land aufgebaut haben, genau dort einzusparen, ist einfach das völlig Falsche und dann parallel Millionen fürs Ausland irgendwo hin transferieren. Die Meindl-Reisinger ist auf Tournee im Ausland mit Geldkoffern unterwegs. Das ist einfach sowas von, sage ich jetzt mal, widerwärtig jedem gegen Steuerzahler gegenüber und sowas von absurd, dass ich sagen muss, es gehören da ganz schnell Neuwahlen her.
Da muss ich jetzt natürlich dazu sagen, dass für Geldkoffer eher die FPÖ berühmt ist und weniger die Beate Meine-Reisinger, auch wenn ich kein NEOS-Fan bin, aber das muss man fairerweise schon ergänzen. Da gab es ein paar Geschichten in der Vergangenheit. Und was ich auch noch dazu sagen muss...
Das haben sie im Konsumsackerl herumgetragen, gell?
Das kennt sich jetzt, ich glaube, das weiß der Großteil der Zuseher nicht mehr, was der Konsum ist. Das war eine Supermarktkette, die...
Das ist das eine und das andere, wenn du von Sozialschmarotzern sprichst, die größten Sozialschmarotzer sind Steuerhinterzieher, wollte ich nur an der Stelle mal sagen, weil die zahlen zwar keine Steuern, konsumieren aber alles, was unsere staatliche Infrastruktur gibt, die es tatsächlich braucht. Da meinen wir, glaube ich, unterschiedliche Gruppen, weil ich nicht immer
wenn
nach unten
den
trete und auch die
Kindsweglegung.
Und auch die Kindsweglegung durch die FPÖ bezüglich des Sparpakets finde ich gerade in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträge bei den Pensionistinnen, die ja durchaus auch von der FPÖ ausverhandelt worden sind, natürlich auch einigermaßen.
Wir haben nichts ausverhandelt in dieser
Bundesregierung. Natürlich, das erste Sparpaket,
wenn ihr zwei das gerne wiederholt, wird es deshalb nicht wahrer.
Es ist eine Tatsache.
Es ist so, dass jetzt sowieso Österreich wahrscheinlich fremd verwaltet wird von Brüssel und das alles nichts gebracht hat. Ja, warten wir mal ab.
Also man muss dazu sagen, wenn die EU ein Defizitverfahren einleitet, das ist das, worauf Herr Lugner anspricht, wenn die EU ein Defizitverfahren einleitet, dann bedeutet das überhaupt nicht, dass da irgendwas fremdbestimmt wird. Wir regieren uns immer noch selbst und das ist auch nichts Undemokratisches und die EU mischt sich da auch nicht weiter ein. Es ist lediglich so, dass die EU unterstützend eingreift, in dem Sinne, dass
so zum
einen viel mehr Spielraum da ist, was die Einsparungen angeht. Wir kriegen länger Zeit, um einzusparen, das finde ich gut. Plus in der Zinspolitik kommen sie uns auch ein bisschen entgegen, aber sie wollen natürlich dafür sehen, dass wir konkret auch etwas tun.
Das Defizitverfahren ist was Gutes, lerne ich heute.
Ja, wenn es darum geht, dass wir jetzt innerhalb kürzerer Zeit weniger Geld einsparen müssen, schon. Wenn es dieses Defizitverfahren nicht geben würde, dann würden wir jetzt mit diesen 6,5 Milliarden Euro, die wir dieses Jahr einsparen, nicht einmal ansatzweise davon kommen, sondern da müssten wir wahrscheinlich eher 20 einsparen. Also so gesehen, wir müssten sonst innerhalb kürzester Zeit jetzt noch viel, viel mehr sparen, wenn es dieses Defizitverfahren nicht geben würde. Also das ist ein bisschen Propaganda zu sagen, dass das so furchtbar ist. Es hat auch viele EU-Länder schon Defizitverfahren gehabt, das ist jetzt nichts, was so tragisch ist.
Da werdet ihr zwei euch nicht einig sein, aber vielleicht beim Thema Fettnäpfchen. Da ist vor allem einer aufgefallen, nämlich der Staatssekretär für Deregulierung im Außenamt, Sepp Schellhorn. Das ist quasi, du bist ein besonderer Fan von ihm.
Das stimmt, weil ich es irgendwie fantastisch finde, wie es jemand schafft, von einem extrem guten Ruf innerhalb kürzester Zeit sich so zu ruinieren, so zu verglühen. Es ist, glaube ich, nur noch JJ mit seinem antisemitischen Dreck schlimmer gewesen. Aber Sepp Schellhorn hat es geschafft, von jemandem, der in Österreich als Unternehmer, als Gastronom, und das muss ich jetzt auch als Unternehmer sagen, durchaus respektiert war. Ich schaue mir seine Kochsendungen gerne an. Der bringt der heimischen Jugend die österreichische Küche wirklich gut näher. Das kann er, da kennt er sich aus, da ist ein Vollprofi.
Das ist
ganz was anderes als Politik. Und dann hat er offensichtlich irgendein Aufmerksamkeitssyndrom, dass er unbedingt Staatssekretär werden wollte. Ich bin überzeugt, wenn Schellhorn als Nationalratsabgeordneter in der zweiten Reihe geblieben wäre oder meinetwegen Clubobmann gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich am Ende des Tages die NEOS übernommen, weil dass die NEOS in dieser Regierung mit der SPÖ keinen schlanken Fuß machen und all along, dass der NEOS einen ihren Schaden zuführen wird, ist ja völlig, völlig klar. Und da hätte dann Sepp Schellhorn als neuer NEOS-Chef tatsächlich irgendwo, hätte ich mir gedacht, die Partei frisch übernehmen können. Aber Sepp Schellhorn hat sich für den Staatssekretär entschieden. Das ist übrigens genau das Gegenteil, was Jörg Haider seinerzeit gemacht hat, wie ihn Steger in die Regierung holen wollte. Haider war damals der Chef der FPÖ Kärnten und größter Steger-Kritiker. Und es ist ja auch so, dass Sepp Schellhorn durchaus Beate Meinl-Reisinger immer wieder kritisiert hat. Und er ist aber auf den Schmäh reingefallen und hat den Staatssekretär angenommen. Noch dazu mit einem Betätigungsfeld, wo er überhaupt nichts Positives beitragen kann, de facto nicht amtsführender Staatssekretär, lass mich das noch kurz ausholen, nicht amtsführender Staatssekretär für Deregularisierung im Außenamt, da kann man gar nichts machen. Eines, da hätte er jetzt was tun können, und zwar Steiermannlicher, Steierarms wollte bei einem Vertrag mitmachen von der tunesischen Regierung, um Gewehre zu verkaufen. Tunesien, muss man wissen, hat in den 70er und 80er Jahren extrem viele Steiergewehre gekauft und die hätten eigentlich gern die neueste Version von diesem Gewehr wieder und haben sogar eine Nachfrist Steierarms gegeben. Nur Steier ist daran gescheitert, dass es keine Ausfuhrgenehmigung für die Testgewehre bekommen hat. Der Auftrag soll mit Ersatzteilen nahezu 30 Millionen Euro betragen. Und die haben auch Steierarztherrn Sepp Schellhorn gewarnt. Der hat ihnen nicht geholfen. Das wäre einzig und alleine eine Möglichkeit gewesen, dass er irgendwo was Positives beitragen kann zur österreichischen Wirtschaft. Hat er nicht getan. Der Auftrag ist flöten gegangen. Sepp Schellhorn hat lieber irgendwelche lustigen, absurden Internetvideos gemacht, wo er baden gegangen ist, Werbung für irgendein absurdes neues Internetformat. Aber ich glaube, da wird uns die Frau Bornwiener, Veronika, noch was dazu sagen.
Da würde ich genau, Veronika, das hat ziemlich viele ein bisschen verstört, da in Badehose Werbung für irgend so ein neues Medienportal zu machen. Davor ist er ja schon eingestiegen. dagegen gewesen. Da war noch nicht Staatssekretär in ein anderes, ein bisschen sehr spezielles Medienportal. Was soll das eigentlich?
Naja, bevor er Regierungspolitiker war, dass er da den Peter Pilz unterstützt hat, das soll er machen. Ich meine, Sepp Schellhorn ist mit sehr vielen Leuten in Österreich befreundet. Das merkt man auch durchaus. Ich finde halt, dass es vor allem nicht für ein Medium spricht, wenn sie einen Politiker für sich werben lassen. Mhm. Also ich finde das auch in zweierlei Ebene finde ich das schwierig. Zum einen, ein Politiker ist nicht dafür...
Das ist ungewöhnlich übrigens.
Naja, also man sagt ja eigentlich, also politische Bildung, da lernt man sowas wie, Medien müssen unabhängig sein und vor allem von der Regierung unabhängig sein und sollen die Regierung eher kritisch beobachten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, als Minister ist man jetzt nicht unbedingt Werbetestimonial. Und man kann sich natürlich auch kritisch die Frage hinterstellen, ob ein Staatssekretär jetzt seine Öffentlichkeit dafür nutzen sollte, um noch dazu nicht den Mediensektor allgemein, sondern ein bestimmtes Medium zu unterstützen. Das finde ich äußerst schwierig, vor allem deswegen, wenn man jetzt einen düsteren Blick in die Zukunft wagen will und man ginge davon aus, dass zum Beispiel mal ein Herbert Kickl in der Regierung sitzt und der würde dann Werbung für Auf 1 machen, dann wäre ich die Erste, die vollkommen entsetzt aufschreit und sagt, das geht doch bitte nicht. Ich finde es ja schon schwierig, dass Personen wie Walter Rosenkranz so offensiv Werbung für Medien machen, die ja auch im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden, wo man weiß, dass sie demokratieschädigend sind, wo man weiß, dass sie Fake News berichten und so weiter. Nein, das stimmt absolut nicht. Also ich hatte da zum Beispiel noch nie Probleme und ich glaube, die meisten anderen auch nicht. Also nein, da kommt man nicht so einfach vor. Also das ist natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, ein anderer Politiker, ein anderes Medium, wäre der Aufschrei gigantisch. Also ich finde, da ist er eh noch gut davon gekommen. Und da merkt man halt, dass er mit vielen Leuten in Österreich befreundet ist, weil ich glaube, ein weniger gut verhaberter Politiker, dem wäre da ganz anders einer draufgegeben worden.
Grundsätzlich aus Erfahrung könnte es auch sein, dass man anfängt, ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Muss ich auch dazu sagen, wenn du natürlich sehr viele Fettnäpfchen innerhalb kürzester Zeit machst, ist es öfter so, dass man schon sagt...
Man muss ja fast noch einmal zusammenfassen. Er hat ein Dienstauto, ein Audi A6, bestellt einen Audi A8 lang, behauptet, das sei eine Einsparung. Dann kommt man drauf, dass den Audi A6 parallel eh noch weitergibt. Dann kommt man drauf, er hat bei der Leasingrate geschmettert und die ist wesentlich höher, als was er behauptet hat. Dann hat er sein Büro aufgeblasen. Mhm. Ein zusätzliches weiteres Büro eröffnet, kostet alles Unsummen. Dann hat er noch das verteidigt mit einem völlig absurden antisemitischen Vergleich, dass er sich in die 30er Jahre versetzt fühlt, weil ihm halt irgendwo ein Psoffener im Zug angepöbelt hat, nachdem er sich den Audi 8 bestellt hat. Als Politiker muss man sich leider was gefallen lassen. Mir gefallen auch nicht immer alle E-Mails, die bekommen, oder gibt es auch Hasskommentare, aber dann so einen Vergleich zu ziehen, das ist echt widerwärtig, muss man sagen. Jetzt macht er diesen Schmäh mit diesem Medium, fällt dort ins Wasser. Und ich bin überzeugt, ich habe in meiner Aufzählung noch ein paar andere Punkte vergessen. Das kann man sich in der kurzen Zeit eigentlich gar nicht vorstellen, dass das ein profunder Unternehmer zusammenbringt, so viel Fettnäpfchen in Kürze
aber
zu produzieren.
Aber schadet das der Regierung? Oder
der Politik allgemein natürlich.
Also ich glaube, in der Regierung gibt es gerade mehrere Sollbruchstellen. Ich sage es mal so, vorsichtig. Also wird schon heikel, meiner Meinung nach. Das eine ist Sepp Schellhorn. Ich glaube jetzt nicht so wegen dieser Autogeschichte, die recht aufgeblasen wird. Die finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber was ich viel schwieriger finde, ist, dass ja auch aufgrund dessen, dass Schellhorn halt sagt, er will deregulieren und nicht das macht, was normalerweise StaatssekretärInnen in Ministerämtern machen, nämlich Regierungsarbeit koordinieren, Beate Meind-Reisinger noch einmal dazu veranlasst worden ist, noch einmal weiteres Personal zu beschäftigen und da quasi noch mal in Personal zu investieren, das die Arbeit macht, das eigentlich Staatssekretärinnen machen sollten, zusätzlich zu dem Personal, das Sepp Schellhorn noch einmal dazu hat. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Posten entstanden. Ich glaube, jetzt sind es über 30 Köpfe inzwischen, die da neu angestellt wurden. Das kostet sehr viel Geld. Und nach 100 Tagen, er war heute Mittagsjournal, ist er zum Beispiel auch gefragt worden, naja, was konkret wollen Sie jetzt eigentlich machen? Er kommt ja aus der Wirtschaft, also er hätte jetzt eigentlich schon sagen können, naja, da gibt es zum Beispiel die und die und die Auflage, die kann man meiner Meinung nach streichen. er sagt es einfach nicht konkret. Und das ist nach 100 Tagen, wo schon einige Gesetze verabschiedet worden sind, von einem Mensch, der von sich sagt, sein Leben lang ist das sein größtes und leidenschaftliches und wichtigstes Thema, schon beachtlich, dass wenn man so viel Personal beschäftigt und 100 Tage im Amt ist, nichts, nämlich gar nichts, also nicht einmal ein Stichwort. Einen schönen Audi. Jedenfalls keine Deregulierungsmaßnahme, und das befremdet mich ein bisschen. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, auch relativ viel Unruhe innerhalb der NEOS erzeugt und deswegen auch für die NEOS das Ganze schwierig wird. Eine zweite Sollbruchstelle, die ich sehe, ist Sebastian Kurz, der sich wirklich bemüht, wieder zurückzukommen. Also ich bin ja keine, die glaubt, dass der jetzt die besten Karten hat. Ich glaube auch, dass
Veronika,
sein Glanz...
Veronika, unterbreche ich jetzt kurz. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über diese möglichen quasi Comeback-Pläne von Sebastian Kurz. Und darüber wird tatsächlich sehr viel geredet. Gleich weiter, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner, also links gegen rechts in dem Fall. Und ich gehe jetzt zu Veronika, weil die knapp vor der Werbepause den Sebastian Kurz ins Spiel gebracht hat. Und darüber haben sich Niki Fellner und ich im Mittwochspodcast in unserem auch schon unterhalten. Da gibt es tatsächlich irgendwie so Wolken, wo zumindest der Fanclub von Sebastian Kurz nach dem Freispruch in der einen Causa Falschaussage, also vermeintliche Falschaussage, doch Anzeichen machen, dass sie gern hätten, dass er zurückkehrt. Du hältst das für unwahrscheinlich, dass er zurückkehren kann?
Nein, es ging um Sollbruchstellen in der Regierung, und abseits von Sepp Schellhorn und den NEOS sehe ich da eben Sebastian Kurz, der meines Erachtens nach ganz, ganz stark bemüht darum ist, zurückzukommen, der da durchaus auch Unterstützung von Seiten der Industrie und von ehemaligen Parteikolleginnen hat, die mit ihm immer noch im gleichen Büro sitzen und mit denen er sehr, sehr eng verbandelt ist, bis zu einem weiteren Umfeld. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Sebastian Kurz genau weiß, dass dieses eine Verfahren, das jetzt zu seinen Gunsten entschieden worden ist, ja eigentlich gar nicht das relevante Verfahren ist, sondern das Verfahren, wo es um die Inseratenkorruption geht, wo die Anklage, wenn sie dann erhoben wird, was meines Erachtens nach wahrscheinlich ist, ja vermutlich noch anderthalb Jahre ungefähr dauern wird. Und ich glaube, er spekuliert darauf, dass er vorher zurückkommen muss, damit er dann im Idealfall vielleicht sogar die Möglichkeit hat, wie sagt man so schön, es zu erschlagen, um einen ehemaligen Spitzenbeamten im Justizministerium zu zitieren. Das heißt, ich glaube, dass deswegen Sebastian Kurz einen ziemlichen Druck hat, dass er sich denkt, er hat jetzt noch ein Jahr Zeit, er muss schauen, dass er jetzt zurückkommt, weil danach wird es wahrscheinlich schwierig. Und das wird vermutlich auch der Grund dafür sein, dass er durch jedes Medium tingelt, dass er lange und ausgiebige Sonntagsinterviews gibt und auch ansonsten sehr viel auf seine Prominenz setzt.
Also grundsätzlich, glaube ich, gehen da die Ansichten auseinander, wie entscheidend diese Verfahren für ihn sind, weil die sind, glaube ich, der Meinung, dass das eh schon wurscht sei. Sie argumentieren da durchaus auch mit internationalen Vergleichen von Donald Trump bis
Netanyahu.
Beide richtig. Nicht unbedingt sympathisch, wie ich finde.
Sehe ich anders.
Ich bin bei der Veronika, was der Sympathiefaktor angeht, aber sie sind halt beide gewählt worden, trotz Anklagen. Ja. Das ist quasi die grundsätzliche...
Ich glaube nur, dass der Stahlem, also ich glaube, dass das durchaus stimmt, dass er zurück möchte. Das ist sicherlich sein Ansinnen. Sebastian Kurz ist zwar erfolgreich in der Privatwirtschaft, aber er ist ein Vollblutpolitiker. Sein Herz, glaube ich, schlagt in der Politik und er will da unbedingt zurück. Ich bin auch überzeugt, dass es viele in der ÖVP gibt, die sich das wünschen. Kein Wunder, wenn man sich Stocker und Co. anschaut, wie die da jetzt alle irgendwo performen. Auch die ÖVP Wien, das ist ja alles in einem katastrophalen Zustand. Das war ja unter Zeiten von Sebastian Kurz alles völlig anders. Da wünschen sich sicher viele diese türkisen Zeiten zurück. Wenngleich ich auch der Meinung bin, dass der genau nicht mehr so strahlt wie früher. Der ist vielleicht nicht so hin wie Heinz-Christian Strache. Aber die Strahlkraft, die er seinerzeit hatte, hat er auch nicht mehr. Also Wahlergebnisse von an die 40 10% wird er nicht zusammenbekommen. Er wird vielleicht die ÖVP um 10% steigern und sie haben dann vielleicht ein Match mit uns um Platz 1. Das könnte ihnen gelingen, aber viel weit über die 30% schafft es der mit dieser ganzen, mit dem ganzen Corona-Package, was der hat, mit diesen ganzen Unappetitlichkeiten auch nicht.
Okay, aber ich glaube, um mehr als um Match um Platz 1 wird es nicht gehen, weil wenn er natürlich in dieses Match um Platz 1 und ich glaube, wenn die ÖVP zurück wollen würde, wäre es nur, wenn sie wirklich nachhaltig schlecht in Umfragen wären und das glauben würden, aber dann würden sie glauben, er könnte vielleicht ins Match
und ich sage, das kann durchaus passieren, das würde ich nicht von der Hand weisen. Und da gibt es viele in der ÖVP, ich kenne einige, die das natürlich sehen, die jetzt die aktuelle Situation sehen, die vor diesem Trümmerhaufen, in dem die ÖVP de facto ist, steht und sich an die schöne Zeit zurückerinnern mit Sebastian Kurz, wo irgendwo alles Happy-Peppy und Aufbruchstimmung war, die Stadthalle war voll, der ist wie ein Messias behandelt worden. Aber trotzdem glaube ich, gibt's da viele Stimmen, die den gerne zurückhaben würden. Und ich glaube, das kann durchaus passieren.
Ich glaube halt auch, dass Sebastian Kurz, der jetzt angeblich so erfolgreich ist in der Privatwirtschaft, unter anderem deswegen monetär so erfolgreich ist, weil sein erster Job, nachdem er Regierungschef war, bei Peter Thiel, ein Milliardär aus den USA, der vor allem als erfolgreicher Investor aktiv ist und der nicht nur dafür bekannt ist, dass er in Facebook und PayPal und andere Medien investiert hat, sondern vor allem auch dafür bekannt ist, dass er sagt, die Demokratie widerspricht der Freiheit, die Demokratie hat sich selbst abgeschafft und er aberwitzige Pläne hat von einer Unterwasserwelt, die er gründen möchte, bis hin zu schwimmenden Inseln, wo der staatliche Gewaltmonopol abgeschafft werden soll und andere wirklich faschistische Gedankengänge.
Ganz Spannendes, nämlich Bluttransfusionen, allerdings nur von
Kindern.
Von Menschen, die unter 35 Jahre sind, weil er offenbar glaubt, dass man so ewig jung bleiben kann.
Er hat sich von seinem eigenen Sohn zum Beispiel auch mal Blut transferieren lassen, deswegen Kinder in dem Fall, weil der war sogar noch minderjährig. Also ich sage jetzt mal, eine wirklich äußerst
schwierige
Person. Ich höre diesen Aluhut zum ersten Mal.
Hat er selbst erzählt,
also, das ist kein Aluhut. Ein total spannendes Buch, The Contrarian, über den Peter Thiel. Also das ist wirklich spannend, kann ich allen empfehlen.
Der sagt diese Dinge tatsächlich
selbst. Das stimmt. Nein, das ist keine Einstellung. Das ist der ist vielfacher Milliardär und macht kein Hehl draus. Aber ich sage jetzt der Fairness halber dazu, das war ganz am Anfang. Ich glaube, die Kooperation mit dem Peter Thiel ist jetzt nicht mehr so.
Ich glaube, er ist nicht mehr direkt bei ihm beschäftigt.
Genau, nicht mehr so im Zentrum. Er hat jetzt eher quasi sehr unterschiedliche Partner. Einen in Israel, er ist sehr viel in Saudi-Arabien, in Katar, in den Emiraten. Also ich glaube schon, dass man sich finanziell keine Sorgen um ihn machen muss.
Ich glaube auch nicht, dass man sich Sorgen um ihn machen muss, aber ich glaube auch, dass ihm Peter Thiel durchaus gut angeschoben hat. Und Peter Thiel ist ja auch bekannt dafür, dass er ihm ideologisch verbundene, insbesondere junge Männer, sehr gerne unterstützt. Er steht zu seiner Homosexualität. Also das ist jetzt auch in dem Fall nichts Schlimmes oder so. Also, aber auch das ist etwas, worüber Peter Thiel sehr offen spricht.
Das soll er.
Okay. Das ist jetzt, ich möchte nur sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Da gibt es auch böse Verschwörungstheorien, die wir jetzt nicht befeuern werden. Ja?
Nein, bitte. Ich halte es auch für in der Sache falsch. Aber egal, kommen wir jetzt zu was anderem. Da muss ich jetzt trotzdem mit dem Leo anfangen, weil du jetzt gerade geredet hast, du kommst dann dazu. Auch in der SPÖ scheint nicht alles so happy-peppy zu sein. Ist jetzt nicht so überraschend, weil da gab es immer Probleme, aber die letzten Monate war es eigentlich ruhig. Die SPÖ ist immerhin trotz sehr schlechten Wahlergebnis Vizekanzlerpartei geworden und die SPÖ fühlt sich in einer Regierung immer besser als in der Opposition. Aber jetzt beginnt schon wieder eine Debatte über Menschenrechte, / Zuwanderungspolitik in der SPÖ. Und da hat just Peter Kaiser, der Kärntner Landeshauptmann, eigentlich quasi jetzt gefordert, dass man offen auch über die Menschenrechtskonvention diskutieren sollte. Ich nehme an, du findest das gut.
Ja, ich finde das schön, dass da ein paar in der SPÖ zur Welt kommen und erkennen, dass man natürlich irgendwie Gesetze oder solche Konventionen sind von Menschenhand gemacht, wenn sie das Gegenteil bewirken, niemandem helfen, sondern schaden. Und das ist in dem Fall der Fall. Da muss man auch sowas ändern, adaptieren und so adaptieren, dass das dann auch für Österreich, für Europa besser wird. Und ich finde das einmal einen positiven Ansatz, dass hier eine freiheitliche Idee, die wir schon seit vielen Jahren aufbringen, einmal endlich auch witzigerweise von Sozialdemokraten übernommen wird. Finde ich interessant. Bis dato waren da eher immer ÖVPler irgendwo dann doch gesprächsbereit in der letzten Zeit. Mhm. Dass jetzt hier die SPÖ gesprächsbereit ist, finde ich interessant. Wird natürlich dem Herrn Babler überhaupt nicht gefallen, da bin ich auch überzeugt. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich dem Ludwig schon Schnitzel im Hals stecken geblieben ist, wie er das gehört hat. Schauen wir, wie die Debatte weitergeht.
Mhm. Es hat dann wenig überraschend, nachdem der Peter Kaiser das gesagt hat, der Hans-Peter Tosko zählt das sofort als gut empfunden. Aber wird damit in der SPÖ schon wieder, weil das ist ja eigentlich ein jahrzehntealtes Problem der SPÖ, die unterschiedlichen Lager in Bezug auf Zuwanderungspolitik oder Asylpolitik, schon wieder diese Gräben aufgerissen in der SPÖ? Oder shiftet da etwas und die Mehrheit steht in Wirklichkeit hinter Kaiser und Doskozil?
Nein, ich glaube nicht, dass da Gräben aufgerissen werden. Ich glaube, die Gräben waren nie zu, sondern es war jetzt so, dass die Wien-Wahl war und die Koalitionsverhandlungen und es war für mich, um ehrlich zu sein, vollkommen absehbar, dass sobald die Koalition in Wien in trockenen Tüchern ist, das Ganze wieder von vorne losgeht.
Aber es sind weniger Leute jetzt in diesem Flügel, weil da mussten ja einige gehen.
Genau, da mussten einige gehen und dieses Lager ist definitiv kleiner, aber ich bin an dieser Stelle schon gesessen und ich habe auch schon zigfach gesagt, das wird nicht aufhören und ein Doskozil wird nie aufhören.
Da wird der nächste sein, der auf diesen Zug aufspringen wird, da bin ich überzeugt, da müssen wir jetzt nur warten. Vielleicht ist es im Zuge des Abends noch so weit.
Ja, also es war absehbar, es überrascht mich überhaupt nicht und natürlich werden da jetzt intern die Säbel gewetzt und natürlich ist der Andreas Babler jetzt nicht auf einem total sicheren Ticket. Und ich persönlich, jetzt abseits davon, dass Menschenrechte universell sind und in der Menschenrechtserklärung Dinge stehen, wie zum Beispiel das Verbot von Folter, was soll ich darüber diskutieren?
Jo, aber das
darf
geht,
man
aber
jetzt
um
manche Menschen
ja
foltern und
Nein,
andere
aber
Menschen
über
nicht?
Nein, aber das wollen wir auch nicht
Wenn
diskutieren.
Wenn die Menschenrechte universell
das,
sind und für alle
wir,
Menschen gelten, dann gibt es auch keinen Diskussionsgegenstand.
Oh ja, natürlich, es gibt schon einen Diskussionsgegenstand, sondern dass jetzt diese Menschenrechtskonvention in ihrer Auslegung dazu missbraucht wird, dass ein jeder aus aller Welt zu uns kommen kann, hier bleiben kann, nicht mehr abgeschoben werden kann.
Das ist nicht
und
die Menschenrechtskonvention, das ist Dublin. Das ist Dublin, das ist ein Gesetz.
Das kann man, aber genau diese Punkte muss man natürlich ändern und muss schauen, dass das so
aber
gemacht wird.
Aber das ist der
falsche
Diskussionsgegenstand.
Nein,
reden wir vom falschen
nein,
Gesetz.
Nein, es wird auch die EMRK dazu immer wieder hergenommen.
Die Menschenrechtskonvention natürlich ist das Fundament und das, was Europa begründet hat und zusammenhält. Die Menschenrechtskonvention ist das, worauf die österreichische Verfassung beruht, worauf das deutsche Grundgesetz beruht, worauf sich alle europäischen Länder einigen. Und das ist der Grundkonsens, dass man sagt, alle Menschen müssen vor dem Gesetz gleich sein und für alle Menschen gelten gewisse Spielregeln,
auch das will man nicht ändern. Es geht darum, dass
man Dublin ändern und dass Dublin nicht funktioniert. Darf ich bitte mal ausreden? Dublin, seitdem es in Kraft getreten ist, und das war, ich glaube, ich war damals in der Unterstufe im Gymnasium, also das ist doch jetzt schon länger her, würde ich behaupten, da war von Anfang an klar, dass es überhaupt nicht funktionieren kann, zu sagen, die Länder, die am Rand von Europa sind, die mitunter die ärmsten Länder sind, sind alleine dafür verantwortlich, sich um alle Flüchtlinge zu kümmern. Das ist nicht nur nicht sozial, sondern das kann und logistisch alleine schon nicht funktionieren. Man kann ja nicht von armen Ländern wie Griechenland und Co. erwarten, dass die jetzt alle aufnehmen. Das Problem bei Dublin ist, dass es bis heute, es wurde 5 oder 6 Mal geändert, bis heute immer noch heißt, es ist das Land verantwortlich, wo der die flüchtende Person das erste Mal aufschlägt. Und das sind dann natürlich diese Grenzländer. Außer es gibt natürlich Länder wie Ungarn oder so, die halt sagen, wir winken entweder alle durch oder wir schießen die Leute an den Grenzen. So
niemand wird in Ungarn erschossen, bitte.
Es werden dort, es gibt dort schon wirklich schwierige Tendenzen von Bürgerwehren, selbst ermächtigten Bürgerwehren, die dort mit Waffen
also
patrouillieren.
Man
und
sieht
es gibt
eher,
dort
dass irgendwelche, die zu uns flüchten, Leiter schießen und erstechen. Das ist eher das Problem.
Da
und nicht umgekehrt.
Also da gibt es dutzendfach illegale Pushbacks. wirklich dokumentiert und das ist bewiesen und dass auch das widerspricht dem europäischen Recht. Und wenn man da wirklich was ändern will, dann muss man Dublin ändern. Und da bin ich die Erste, die dafür ist. Genauso wie ich die Erste, die dafür ist, das zu sagen, wir machen eine Residenzpflicht innerhalb von Europa, damit das fair verteilt wird und so, dass das für die Menschen menschenwürdig ist und dass es sich aber auch finanziell für die jeweiligen Länder ausgeht. Gleichzeitig sage ich aber auch, dass das auch was ist, was man in Österreich andenken muss, weil es auch in Österreich nicht zielführend ist, wenn alle in Wien landen, obwohl es gerade in Niederösterreich im ländlichen Raum oder in Oberösterreich, Steiermark und so weiter teilweise Abwanderungsgebiete gibt, wo Gemeinden sich sorgen müssen, dass sie die Schulen zusperren müssen, weil sie nicht genügend Kinder haben. Die würden sich freuen, wenn ein paar Kinder kommen, damit sie die Schule weiterführen können. Also so gesehen, das ist das Problem, das wir in der Migrationsdebatte haben und nicht die Menschenrechtskonvention. Und die Menschenrechtskonvention gilt universell und die ist meines Erachtens nach unantastbar. Und was Peter Kaiser da fabriziert hat, was er da geschrieben hat, von wegen, man solle das unideologisch diskutieren, das halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Und das ist noch höflich formuliert.
Weil du es gerne ideologisch diskutierst.
Dass Peter Kaiser das jetzt so diskutieren will, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die FPÖ natürlich in Kärnten traditionell immer stark war. Man darf nicht vergessen, das war natürlich das Bundesland, wo zum ersten Mal überhaupt ein blauer Landeshauptmann war, damals mit Jörg Haider. Und dass die FPÖ dort auch immer stärker wird. Müsste euch das nervös machen oder spielt euch das in die Hände, wenn die SPÖ da jetzt ihre Inhalte verändert?
Nein, ich finde das grundsätzlich positiv. Man braucht auch weitere Partner und ich fände das interessant, wenn vielleicht auch die SPÖ Kärnten einmal in eine Koalition mit der FPÖ in Kärnten
war
geht. Wäre, ja, war sie schon. Wieder einmal wäre interessant und ich glaube, da würde dann die ÖVP wirklich schlotterte Knie bekommen, wenn auf einmal in der SPÖ da das Umdenken stattfindet und dass man doch mit uns irgendwo eine Partnerschaft macht. Ich glaube, das wäre für Österreich das Allerrichtigste, weil dass man die ÖVP auch aus der Bundesregierung, die seit Jahrzehnten da drinnen sitzt, rauskommt. Das wäre mal ein sehr positiver Ansatz für das Land. Da würde man sehr vieles weiterbekommen. Und deshalb würde ich mir mehr so Politiker wie Peter Kaiser innerhalb der Sozialdemokratie wünschen.
Das sagt eh schon alles. Jegliche politikwissenschaftliche Empirie zeigt, dass wenn Parteien der Mitte, egal ob das jetzt ÖVP oder SPÖ sind, den Kurs der FPÖ oder der AfD in Deutschland übernehmen, wir sind es in Deutschland wie in Österreich, dann hilft das den Parteien ganz rechts, dann hilft das der AfD, dann hilft das der FPÖ, aber den Parteien der Mitte, der SPÖ, der ÖVP schadet das. Dass ein Leo Lugner das ganz großartig findet, was der Peter Kaiser sagt, zeigt halt auch, juhu, das ist gut für die FPÖ. Das ist aber sicher nicht im Sinne der SPÖ, sicher nicht im Sinne der Mitglieder der SPÖ, der Wählenden der SPÖ und auch nicht der österreichischen Bevölkerung. Und demnach bin ich da natürlich strikt dagegen. Und deswegen glaube ich, dass das Ganze auch in Wirklichkeit weniger ein Manöver ist, um jetzt tatsächlich über die Sache zu diskutieren, weil Peter Kaiser ist klug genug, um zu wissen, dass Dublin das Problem ist und nicht die Menschenrechtskonvention, sondern dass es da eher darum geht, dem Andi Babler eins auszuwischen.
Und Veronika,
Das ist halt das typische Problem, das die SPÖ immer und immer wieder hat. Sie zerstört sich selbst. Und das ist auch das, warum ich immer sage, das größte Problem, das die SPÖ hat, ist die SPÖ. Und das ist halt jetzt wieder mal ein Machtkampf, und der wird leider auf dieser Ebene ausgeführt.
Ich darf dich beruhigen, ich glaube, egal was er macht, er kann es nicht richtig machen. Wenn er dagegen wäre und weiter den linken Kurs fährt, fördert es die Freiheitliche Partei. Will er natürlich das Gleiche, was wir wollen, sagen die Leute genauso. Die FPÖ hat schon immer gesagt und hat recht. Also ich sage jetzt mal, egal was die Roten machen, vor allem da in Kärnten sitzen, sind der Rüde la Gag und es wird immer die FPÖ
oder übersetzt
stärken.
In Kärnten scheint die SPÖ ein bisschen in einer Lose-Lose-Situation zu sein derzeit. Danke Leo Lugner, danke Veronika Bornena. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.